Schatzi.
Peace, Schatzi.
Herzlich willkommen zum Drei-Roschen-Podcast.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite im neuen Jahrhundert der Drei-Groschen-Podcast-Ära. Ein neues Zeitalter ist angebrochen, ihr Lieben da draußen. Herzlich willkommen zu unserer 1. Folge. Und ja, ich glaube, das Drama hatten wir, glaube ich, schon des Öfteren. Ich frage das, glaube ich, jedes Mal, wenn wir so ein Jubiläum haben. Ist es die 201. oder 201. Folge?
Literaturwissenschaften studiert. Ich würde sagen, die 201. Folge.
Okay, dann beschließen wir das hiermit einfach mal so. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu unserer 201. Folge. Wir haben einen pickepacke vollgepackten Pralinenschachtel Blumenstrauß für euch dabei. Mit Sensationsbenachrichtigungen, krassen Neuigkeiten aus der Welt des Theaters, die uns Schatzi auf jeden Fall gleich näher bringen wird. Bevor wir in diese Pralinenschachtel hineinschauen, muss ich aber tatsächlich noch ein ganz kurzes Update geben zu letzter Woche. Schatzi, ich sag dazu nur so viel. Das S in Savoir-Vivre steht nicht für Sintflut. Das möchte ich hiermit einmal kurz festhalten.
Ja, das hat das Universum wohl falsch verstanden.
Ja, ich glaube, da hat das Universum da definitiv was verwechselt. Denn Leute, es tut mir leid, es sagen zu müssen. Und ich danke euch jetzt schon mal für euren ganzen Support nach der letzten Folge. Und Tatsi, ich danke dir natürlich auch nach wie vor für jeden neuen Prep-Talk, den du hier für mich vorbereitet hast.
Also es wurde hier übrigens schon in meinem Umfeld vorgeschlagen, dass ich so manche Prep-Talks einfach als Audiodateien aufnehme und du sie dann einfach immer wieder anhören kannst.
Oh, das ist eine wirklich gute Idee. Darauf kam ich ja noch gar nicht. Ich sollte mir das wirklich vielleicht mal so in Dateien abspeichern und dann wie so ein Mantra, so mein Klingelton, mein Daily Dose of Prep Talk von Schatzi. Okay, könnt ihr da draußen übrigens genauso machen, ne? Die Dateien, also die Aufnahmen stehen euch ja frei zur Verfügung, also quasi in den Streamingdiensten eures Vertrauens. Je öfter ihr es anklickt, desto mehr freuen wir uns. Dementsprechend gebe ich das natürlich auch an euch weiter. Es ist nicht nur meine Motivation hier. Schatzi ist für euch alle da. Naja, aber auf jeden Fall, ich war wirklich hochmotiviert. Ich habe nach letzter Woche gedacht, okay, Leute, scheiß drauf, egal, Marcel und ich, wir sind so. Ihr seht es gerade nicht, aber ihr wisst, dass ich zeige. Egal, ich reise dahin, ich habe da eine gute Zeit. Sommer, Sonne, Sonnenschein an der Côte d'Azur in Südfrankreich. Ja, genau. Die Motivation hielt so lange an, bis ich es dann doch mal gewagt habe, Anfang dieser Woche den Wetterbericht anzuschauen. Und was soll ich sagen, Leute? Es scheint jetzt
Sommersonne, Sintflut.
Sommersonne, Sintflut. Du hast es erfasst,
auch,
Schatzi.
Wenn ich immer noch ja auf dem Standpunkt bin, dass die vom Wetterbericht einfach noch gar keine Ahnung haben, wie viel es an einem Tag regnen wird. Aber ich gehe ja auch bei deinem Argument mit, dass man das Risiko nicht eingeben muss, wenn man sich eh schon nicht ganz sicher ist, ob das eine gute Idee ist.
Ja, und ich meine, hallo, wir haben inzwischen Dienstag. Und ich habe das schon seit ein paar Tagen so verfolgt und habe halt wirklich die komplette Zeit gesehen. Ja, die Tage davor, bevor ich nach Marseille fliege, ist da Sommersonne, Sonnenschein. Die Tage danach, ab dem 1. Mai, ist dann auch wieder Sommersonne, Sonnenschein. Und genau dann, die 3 Tage plus An- und Abreisetag, in denen ich da sein werde, ist da Sommer, keine Sonne, Sintflut am Start. Und die Prognosen werden auch gerade täglich eher nur schlechter als besser. Also vorgestern standen da teilweise noch so 5 Stunden Sonne. Inzwischen steht da halt einfach radikal 0 Stunden Sonne. Und ja, auch wenn das mit dem Regen vielleicht jetzt nicht 24 Stunden durchgeregnet sein muss, aber was auf jeden Fall sicher ist, ist, dass da completely bedeckt ist und zero, das war französisch und steht im Deutschen für die Zahl 0.
0.
Sonne scheinen wird. Zero du soleil. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, das Wetter wird scheiße. So, und das, was noch deprimierender an der ganzen Angelegenheit ist, in Berlin wird sogar besseres Wetter sein.
Aber Schatzi, unter einer Bedingung gestatte ich das. Die Bedingung ist, dass wenn du im tollen, super sonnenscheinigen Berlin bleibst, dann aber auch bitte keine einzige Minute arbeitest, während du im sonnigen Berlin bleibst, sondern Dinge tust. diese Stadt irgendwas Neues entdeckst, auf irgendeinen Streetfood-Markt fährst, dich mit irgendwelchen Menschen triffst, aber wehe, du sitzt zu Hause und bereitest irgendwelche Jobs vor. Da gibt's hier persönlich Ärger von mir. Weil oh so Mann, läuft das ey. Nicht.
Leute, merkt ihr, wie hart mein Leben ist? Schon wieder die nächste Scheiß-Challenge hier. Ich dachte, ich habe die eine Challenge von mir abwenden können. Und jetzt kommt hier das nächste Herausfordernde auf mich zu. Oh, Schatzi, das wird hart. Das wird richtig hart, das weißt du schon.
Ja, aber wenn du jetzt sagst, du fliegst nicht in Urlaub, dann heißt es ja trotzdem nicht, dass du nicht die Pause nutzen solltest für schöne Dinge und nicht arbeiten.
Ja, da hast du natürlich auch wieder recht. Ich bin zum Beispiel, und das ist auch ein kleiner Vorteil, am Samstagabend, wo ich ja eigentlich dann schon in Marseille gewesen sein hätte, wäre, können, würde, bin ich auch noch auf einer Geburtstagsparty eingeladen und da hätte ich eigentlich absagen müssen und jetzt gehe ich da halt einfach knallhart hin. So, bam. Und das ist doch schon mal was Gutes. Crazy. Geh jetzt einfach auf diese Geburtstagsparty. Ja, das finde ich auf jeden Fall auch sehr crazy. Das heißt, ich habe schon, genau, ich habe auch schon ein bisschen überlegt, wo ich dann vielleicht auch noch abends ins Theater gehen könnte oder so und was ich vielleicht sonst noch so unternehmen kann. Also ja, ich bin schon so ein bisschen dabei. Also Leute, falls ihr Travel-Tipps, Unternehmungstipps für Berlin für mich habt, vergesst Marseille. Berlin ist, du, Berlin, Marseille, Hauptsache Spanien, Schatzi. Auf jeden Fall, falls ihr da irgendwelche Tipps für mich habt, was gerade so geht, nächstes, also wenn ihr das jetzt hört, dieses Wochenende oder bis zum 1. Mai, dann just DM me. Aber auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ich stand halt gestern Abend, als irgendwann klar war, okay, ich kann noch so viele Webseiten durchforsten, die irgendwas mit Wetter zu tun haben. Es wird nicht mehr besser. Die Prognosen verschlechtern sich eigentlich jeden Tag nur noch. Die Wolken verdichten sich und auch die Anzeichen verdichten sich, dass es einfach da knallharter, ein absoluter Reinfall in jeglicher Hinsicht wird, wenn ich dann nach Marseille fliege und dann dort bin, im Regen, ohne Sonne, im vollen Bewusstsein, dass in Berlin gerade 24 Grad und krasser Sonnenschein sind. Und ja, ich wäre fein damit gewesen, allein nach Marseille zu fliegen, mit der Aussicht, dass ich da Savoir-Vivre am Mittelmeer, in Südfrankreich, an der Côte d'Azur, mit einem Glas Champagne und einem Pain au Chocolat in der Hand am Strand machen kann und da Aussicht auf eine gute Zeit in der Sonne habe. Oder natürlich habe ich auch nichts gegen schlechtes Wetter, wenn ich in guter Gesellschaft bin. Ich sag nur Hurricane Swim Team on Fleek. Ist ja nicht so, als würde ich raus ausnehmen, wenn es nur eine annähernde Aussicht auf schlechtes Wetter geben würde. So ist es ja auch nicht. Aber die Kombination, die tödliche Kombination aus eh schon alleine dorthin reisen müssen und dann noch im Regen rumlaufen müssen. Und ich fühle mich ja eh schon ein bisschen im Regen rumstehend. Also hier, ich bin ja symbolisch quasi im Regen stehen gelassen worden. Und jetzt soll ich das auch noch unsymbolisch da in Marseille durchleben. It's a no. Ich glaube, also ganz ehrlich, Schatzi, Marseille will mich nicht haben. Marseille, du willst mich nicht.
Ich weiß nicht, ob die Stadt da was für
kann. Ganz einfach.
Ja, sie kriegen dich nicht. Na gut, dann ist das so. Aber dann Challenge, mach dir eine schöne Zeit in Berlin.
Ja, okay, Challenge accepted. Natürlich ist es natürlich nur aufgehoben, nicht aufgeschoben, nee, umgekehrt, nicht aufgehoben, nur aufgeschoben. Marseille, meine Cousine, unsere Cousine und ich, wir werden schon nochmal zusammenkommen, so viel ist ganz klar. Natürlich lässt mich das nicht los und irgendwann werde ich das schon nochmal in die Tat umsetzen. Aber vielleicht sollte es einfach jetzt genau zu diesem Zeitpunkt nicht sein. Erst kam ein gebrochenes Bein und dann auch noch die Sinnflut dazwischen. Es soll einfach nicht sein.
Ich bin ja sonst überhaupt kein Fan von diesem, das Schicksal war dagegen und dann wäre das Flugzeug abgestürzt und das ist alles richtig so. Aber wenn du dich da jetzt dafür entscheidest, solange du dir in Berlin auch eine schöne, ruhige, urlaubige Zeit machst, bin ich d'accord damit.
Ja, dann mache ich einfach Balkonien ohne Balkon. Genau so werde ich das machen.
Du
ja,
hast einen
also,
Balkon, du darfst ihn nur ja, nicht offiziell den ich nicht benutzen. Darf.
Okay, Leute, das war das Update. Das war die Kategorie Update der heutigen Woche. Ja, Storno-Abbruch. Ich werde doch nicht nach Marseille fliegen. Wegen Sinnflut. Ich will nicht noch mehr im Regen stehen gelassen werden, als ich es eh schon tue. In diesem Sinne, es hat nicht sollen sein. Unter anderen Umständen definitiv, aber das sind mir zu viele Zeichen, die dagegen sprechen. Das ist wirklich ein Zeichen zu viel, was dagegen spricht. Jetzt mache ich das einfach nicht. Ich bleibe zu Hause in Berlin. Ich werde hier Sommer, Sonne, Sonnenschein in Berlin genießen, gefälligst. Und dann gucke ich mal, was ich hier vor meiner Haustür alles Urlaubiges erleben kann.
Ist ja nicht so, als wärst du jetzt in einer Stadt, wo man nichts unternehmen kann.
Ja, das ist ja das einzig Gute. Das ist hier ein bis zwei Museen, werde ich vielleicht auch hier vor Ort finden, die ich besuchen könnte.
Ich kann dir sagen, du kannst ja aufs Feld fahren, wenn es so tolles Wetter wird.
Sorry, ich muss mich kurz übergeben gehen. Schau. Ich hätte überall hinfahren und nicht aufs
muss sein. Aber hier, Feld. Apropos gute urlaubige Zeit. Ich habe da was von meinem Wochenende zu berichten.
Aha, hattest du eine gute urlaubige Zeit an diesem Wochenende? Das ist ja eigentlich gar nicht in Brechts Sinne, dass du da eine gute urlaubige Zeit hattest. Du musstest hier doch hart arbeiten und dir die Drei-Groschen-Oper reinziehen. Denn für alle, die jetzt ganz klug mitgedacht haben, Schatzi hatte es ja schon erwähnt, dass sie einen kleinen Trip nach Münster machen wird.
Ich war schon einmal vorher in Münster, auch mit Ehrenfrau Franzi. Ich war jetzt auch wieder mit Ehrenfrau Franz hier unterwegs. Und zwar aber eher so spontan. Das war so eine Aktion von, wir haben beide Semestertickets. Lass uns mal am Bahnhof treffen, in den Zug steigen und gucken, wo wir rauskommen. Am Ende sind wir in Bielefeld rausgekommen.
Diese Aktion ist ja tatsächlich für mich die einzige Eselsbrücke, die es mir hilft, immer wieder zu wissen, bis wohin NRW wirklich geht und dass Münster einfach immer noch zu NRW gehört. Das hat mich schon über diverse Quiz-Sendungen hinweg gerettet. Ich meine, klar, ich habe da zwar noch nie selber mitgemacht, aber wenn ich so eine Quiz-Sendung schaue, dann tue ich natürlich immer so, als wäre ich da auch gerade Kandidatin und es geht um Leben und Tod. Und schon ganz oft gab es dann irgendwelche Fragen so, in welchem Bundesland liegt oder welche der drei Bundesländer liegen noch in NRW oder welche der drei, das war falsch formuliert, welche der drei Städte liegen im selben Bundesland oder welche der drei Städte liegen noch in NRW oder lauter so Späße gibt's ja immer mal wieder bei so Quiz-Shows und seitdem ich weiß, dass ihr mit eurem fancy Semesterticket noch bis nach Münster oben fahren konntet, seitdem weiß ich, wie groß NRW ist. Und seitdem.
Ja, das geht ja sogar noch bis Bielefeld, ne?
Es ist krass, umso erbärmlicher fühlt es sich dann an, in Berlin zu studieren und da quasi auch ein Länderticket zu haben.
Fürs ganze Bundesland.
Und man kommt dann einfach maximal bis Spandau.
Ja. Und ich komme bis Minden. Ich glaube, das ist auch immer noch Nordrhein-Westfalen.
Aber du, ich sag mal so, Schatzi, Spandau, Bielefeld, see no difference.
Bielefeld hat auch eine ganz schöne Altstadt, wenn man dann anerkennt, dass es existiert. Aber wir waren in Münster. Und zwar waren wir wirklich auch nur in Münster, also der Reisegrund war die Drei-Groschen-Oper gucken. Dank Lauras Hinweis, denn Laura kennt eine Schauspielerin aus der Inszenierung, die Polly spielt. Und meinte, ja, hier, Münster, die spielen gerade die Drei-Groschen-Oper. So als Hinweis, okay, sollen wir uns angucken? Ich kann jetzt schon mal droppen. Die spielen sie in der nächsten Spielzeit nochmal. Wir wären vielleicht an Bord, sie nochmal zu gucken, wenn du mitkommen willst.
Im Ernst jetzt? Oh la la!
Um das BE-Erlebnis vielleicht zu revidieren.
Und um das Pferd hier von hinten aus vom Eis zu holen. Ich merke doch schon, okay, du. Leute, ich bin am Start. Hier, warum nach Marseille fahren, wenn ich auch Münster haben kann? Ich bin gerade für alles offen. Ich buche zwar die Fahrt natürlich erst einen Tag vorher. Ich mache das ja alles erst dingfest einen Tag vorher, weil sonst kommt mir da tendenziell noch zu viel dazwischen, Leute. Aber ist sowas von Deal. Deal gebongt. Ich bin dabei. Auf nach Münster. Na, sowas von.
Denn sie spielen nächste Spielzeit nochmal die Drei-Groschen-Oper. Sie werden sie nächste Spielzeit nochmal aufnehmen.
Okay, geilo. Also, das kann dann nur zwei Sachen bedeuten. Entweder diese Inszenierung ist so genial, dass Schatzi und Franzi die tatsächlich sogar nochmal sehen wollen und sogar bereit wären, mich damit ins glitzerfarbene Gummibötchen reinzuholen. Oder sie ist so unterirdisch schlecht, dass sie mich auch nochmal als Referenzwert brauchen, um sich nochmal mit mir gemeinsam damit abzusichern, ob sie nicht so eine optische Wahrnehmungstäuschung gehabt haben beim Gucken dieser Inszenierung oder ob ich das als professionelle Theatermenschin auch so empfinde und sie sich von mir die Absolution abholen können, dass man sagt, sagen kann, was für ein Scheiß. Es gibt also nur diese zwei Optionen.
Ganz grundsätzlich ist es auch einfach ein schöner Anlass, mit dir ins Theater zu gehen. Also nur so wilde Theorien.
Ah, das mag ich ja, also das kann ich ja kaum mehr annehmen nach meinen ganzen Reisefails der letzten Wochen und Monate. Aber ja, Reisegruppe Drei-Groschen-Oper ist am Start, absolut.
Und tatsächlich haben wir ja schon eine katastrophale Inszenierung gesehen. Also eine reicht. Also müssen wir erstmal ganz ehrlich sein.
Ich find's einfach immer noch so geil, dass du einfach so hardcore dazu stehst, dass du diese Inszenierung am Berliner Ensemble einfach unterirdisch kacke fandst.
Weil ich glaube, fand sie auch.
Halb Berlin würde da knallhart auf die Barrikaden gehen, wenn du das denen ins Gesicht sagen würdest.
Aber sagen sie das, weil sie die Inszenierung so feiern, oder sagen sie das, weil es im BE war und so eine tolle Inszenierung? Und ja, es ist halt auch eine Pandemie-Inszenierung und es hat Prestige und dann spielt man das jetzt halt. Würden das die Berliner sagen aus Prestigegründen?
Also,
oder weil sie es wirklich geil finden.
Ich bin fest davon überzeugt, dass da auch ganz große, also dass da Verblendung einen ganz, ganz großen Anteil mitspielt, was ja auch komplett gegen Brecht geht. Das unterstelle ich denen jetzt einfach mal, beziehungsweise unterstellen ich, es ist auch insgeheim eine Hoffnung, dass diese Menschen einfach verblendet sind vor lauter Berliner Ensemble, Glitzervorhang, Würstchen-Mäcki-Messer, Love Me, oh mein Gott, die Drei-Groschen-Oper. Da kann man ja, muss man auch ehrlich sagen, die Drei-Groschen-Oper ist ja ein Brett, wie man ja unter Theatermenschen sagt. Da kann man ja prinzipiell erstmal nicht viel falsch machen, auch wenn du sie einfach nur so einmal vom Blatt weg inszenierst. Du kannst halt auch dann insofern viel falsch machen, wenn du halt nicht viel obendrauf setzt und dann halt auch nicht viel Gutes machst. Deswegen, ich würde dir da absolut zustimmen, dass da Verblendung einen sehr großen Anteil an der ganzen Sache hat und hoffe einfach nur ganz, ganz insgeheim, dass da wirklich niemand ehrlich sagt, geil, beste Inszenierung, handwerklich, inszenatorisch, wild. Top, einfach top. Genauso wollte ich Brecht schon immer mal sehen. Das ist die Drei-Groschen-Oper, auf die ich mein Leben lang gewartet habe. Top, ich gebe 12 von 10 Kochlöffeln. Beste Drei-Groschen-Oper-Inszenierung ever. Das hoffe ich insgeheim, dass das niemand denkt.
Ich hoffe auch. Ja, um das jetzt aber abzuwrappen, um diese zwei Pole, die du gerade aufgezeigt hast, zu sagen, die ist, also es bleibt dabei, dass die Düsseldorfer Inszenierung die beste Inszenierung ist.
Das habe ich ja schon. Mir schon gedacht. Das hätte ich euch gleich sagen können, dass das mit, weil die ja auch, die hat ja für euch einfach, da steckt ja so viel Erinnerung und symbolträchtige Sache dahinter. Ich glaube, da wird niemals irgendwas ranreichen können.
Ja, aber auch, um jetzt noch ein bisschen vorzugreifen, was du auch, glaube ich, als allererstes gesagt habe, als ich von der Drei-Groschen-Oper-Inszenierung in Düsseldorf erzählt habe. Laura sagte, ja, ist halt ein Staatstheater. Und das ist halt auch wirklich allein von der, also was man der in Münster am ehesten ankreiden kann, ist, dass die nicht so stimmgewaltig sind. Also dass das einfach nicht so gute Sänger sind, wie man sie besetzen könnte. Und da ist natürlich Düsseldorf mit einem Hauptdarsteller, der davor Jahrzehnte Hauptmusical-Darsteller war, aber auch ausgebildeter Schauspieler ist. Und auch sonst haben die sehr viele gesanglich ausgebildete SchauspielerInnen. Das macht dann natürlich nochmal ein großes Qualitätsmerkmal aus, was dann einfach durch Düsseldorfer Stadttheater schon gegeben ist, was du dann vielleicht an einem Münster Stadttheater nicht findest.
Ja, wobei ich natürlich jetzt niemand, also gerade zum schauspielerisch am wenigsten natürlich aussetzen wollen würde, weil es gibt immer welche, die es nicht ans Staatstheater schaffen und auch an den Stadttheatern arbeiten brillante
absolut.
Kollegen und
also
Kolleginnen. Absolut. Ich würde aber trotzdem natürlich dir zustimmen, dass einfach generell so ein Staatstheater immer mehr Mittel hat. Egal, um was es sich dabei handelt, sei es Bühnenbildausstattung, Kostümbildausstattung oder einfach doch Budget für auch eine Gast, Gastschauspielerinnen oder so, genau, die man jetzt an einem Stadttheater vielleicht nicht kriegen würde. Und dann kann man sich dann vielleicht doch auch individueller so ein Ensemble zusammenschustern und dann hat man vielleicht auch das Geld, sich für diese eine Rolle, diesen einen Mackie-Messer, exakt den ranzuholen, den sich ein Stadttheater, was sich ein Stadttheater niemals leisten würde, extra für eine Hauptrolle, da halt irgendwie so einen super perfekt darauf zugeschnittenen Typen ranzuholen. Wenn sie den nicht zufällig eh schon im Ensemble haben, dann wird da halt irgendwer besetzt, der halt am ehesten noch auf die Rolle passt. Und wenn da zufällig halt, der jetzt nicht alle perfekt auf die Rollen passen, dann hast du halt Pech gehabt am Stadttheater, weil man sich nicht für jede Rolle im Zweifelsfall extra einen perfekt passenden Gast holen könnte.
Also das will ich, da um die schauspielerische Leistung geht es überhaupt gar nicht. Und da will ich jetzt auch nicht sagen, dass da irgendeiner nicht perfekt auf die Rolle gepasst hätte. Es geht mir jetzt in der Aussage wirklich erstmal nur um das sängerische Talent, was halt in Münster nicht so krass vorhanden war, wie es in Düsseldorf war. So, das ist dann da. Und ich weiß, dass der Hauptdarsteller in Düsseldorf, der war da lange im Ensemble, der ist jetzt nur noch Gast, weil er so viel Filme dreht, dass er da keine Kapazitäten mehr für hat. Aber die Jenny zum Beispiel ist auch eigentlich hauptsächlich Gast. So, also die zwei besten Sänger da wurden mehr oder weniger eingekauft. Das ist das Einzige, wo ich sagen würde, da war die Qualität in Düsseldorf wirklich nochmal eins drüber. Ansonsten ist die Inszenierung in Münster wirklich, wirklich toll. Also es macht richtig viel Spaß. Da sind neue Ideen dabei, obwohl Laura, ich habe vielleicht illegal ein kleines Foto während der Inszenierung gemacht oder zwei. Und das Erste, was Laura aufgefallen ist, dass es nochmal einen Neon-Schriftzug gibt. Den gab es in Berlin am BE dann auch ganz am Ende. Als Mackie Messer nochmal einen Moment brauchte, um Love Me hinter sich zu haben. Warum auch immer, wer es sie damit sagen wollten, keine Ahnung. Und die hatten jetzt ein riesen Neonzeichen, wo L'Amour Inc. drauf stand. Das war halt das Bühnenbild. Also das Bühnenbild war da, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es war erstmal ein links und rechts, so eigentlich so nur Stellwände, wo man durchgehen konnte. Und dahinter waren dann wie so Spielautomaten, also würdest du da so kleine Kabuffs haben. Und dann in der Mitte hatten sie eigentlich einen Vorhang, der immer wieder aufging, um andere Bühnenteile nach vorne zu fahren. Und ansonsten haben die einfach die Bühne bespielt, die übrigens mit irgendwas Weißem abgeklebt war. Also es war nicht schwarzer Bühnenboden, sondern weißer Bühnenboden.
Ja, das nennt sich Tanzboden. Mhm. Den kann man auf den normalen Bühnenboden drauflegen. Der hat nochmal eine andere Konsistenz. Der ist halt so ein bisschen wie so Turnhallenboden irgendwie. Deswegen nennt er sich auch Tanzboden, weil man darauf halt auch gerade besser tanzen kann, also barfuß auch tanzen kann. Den gibt es natürlich im Ballett dann immer und so. Jetzt in der normalen Schauspielinszenierung hat es manchmal gar nicht jetzt unbedingt praktische Gründe, damit man darauf besser laufen kann oder so oder tanzen kann, sondern vielleicht auch einfach damit halt der normale Bühnenboden abgedeckt ist und der Boden eine andere Farbe hat oder so. Und weiß würde sich natürlich dann anbieten, wenn man eh einen weißen Boden haben will, legt man da halt weißen Tanzboden aus. Ich hatte auch schon Inszenierungen, wo dann mit so glänzendem schwarzen Tanzboden der Boden abgedeckt wurde. Das hatte auch was. Das war auch ganz besonders. Das ist dann so Darkroom-mäßig. Aber weißer Tanzboden ist nicht unüblich, dass man den halt drauflegt.
Aber das ist mir irgendwie, es ist eine Sache, die mir wirklich als Erstes aufgefallen ist. Mir kam da rein, ich habe angefangen, die Bühne anzugucken, war so, Moment, der Boden ist weiß, die Bühne ist weiß. Das hat mich irgendwie erstmal irritiert. Ich kann aber, also übrigens, Leute, jetzt Spoiler, ne? Ich werde jetzt ausführlich über diese Inszenierung reden. Dieser weiße Boden hat sich gelohnt, denn auch, dass es nicht der Bühnenboden war, sonst hätten da vielleicht einige Bühnenmeister an einer Stelle eine große Schnappatmung bekommen, denn sie haben den Kanonensong, den Mackie Messer mit Tiger Brown, dem Chef, dem Polizeichef, singt. Da singen sie über ihre Zeit als Soldaten, wie sie da irgendwie in Indien unterwegs waren. Und sie singen, da waren sie unterwegs und sie trafen eine neue Rasse, eine braune oder blasse, und machen daraus ihr Beefsteak-Tatar. Also sie kämpfen dagegen. Und sie haben das so inszeniert, dass sie hatten vier Leute, die zur Platte gehören. Und Brown und Mackie hatten jeweils ein Messer in der Hand. Und jedes Mal, wenn im Refrain und machen daraus ihr Beefsteak-Tatar kam, haben sie den von der Platte die Kehle durchgeschnitten, die dann schön Flaschen mit Blut hatten und sich dann überkippt haben. Mit dem Blut?
Oh, ich liebe das. Das ist der coolste Vor-Effekt überhaupt. Einfach, wenn man selbst sich, also wenn da nicht dann so realistisch, da kommt, dann hat man da so ein Blutpäckchen am Messer und dann muss man das so hinvogeln, dass es genauso aussieht, als würdest du dem gerade die Kehle durchschneiden. Also einfach Messer, Bluteimer drüber, tot. Ich liebe sowas. Das sind die besten Inszenierungen. Ich bin da totaler Fan von.
Ich muss mich kurz korrigieren, es sind 3 von der Platte und Polly. Das heißt, in diesen ersten 2 Refrains ermorden sie alle 4, die auf der Bühne sind. Und dann kommt dieser Teil, wo es dann so tragisch und leise wird. Und in diesem tragisch und leisen Teil werden diese ermordeten Leute dann zu Zombies, wachen wieder auf. Und dann, was ich symbolisch einen total tollen Effekt war, machen sie ganz am Ende zu dem Beefsteak-Tartar, kommen die 3 von der Platte als Zombies zu Polly und reißen ihr das Herz raus. Also wirklich ein symbolisches Herz, was dann mit Blut aus ihr rausgerissen wird und geben es Mackie, der das dann länger bei sich hat, bis er dann flieht und dann wirft ihr ihr Herz wieder entgegen, als er dann fliehen muss. Das war super, weil ich diesem, okay, jetzt gibt's Zombies, alles klar, jetzt reißen sie Polly das Herz raus. Cool, jetzt werfen sie Mackie dieses Herz zu. Alles klar. Fand ich eine super Inszenierungskniff. Und das Blut hat sich halt schön auf dem weißen Tanzboden verteilt. Und was man auch sagen muss, Props an die Requisite. Denn Polly trägt für diese Hochzeitsszene ein weißes Pailletten-Crop-Top, was glitzert, mit einem sehr puffigen Tüllrock, der dann in dieser Szene komplett mit Bluteimer vorne übergossen wird. Und die haben das teilweise Freitag und Samstags gespielt. Das heißt, die haben da alle schön brav angefangen, wahrscheinlich während der Vorstellung schon zu waschen und Tüll zu reinigen und Pailletten zu reinigen und so Sachen.
Ja, da natürlich, also Props an Requisite sollte auch immer rausgehen. Requisite, wir lieben euch. Aber diese Props, Schatzi, müssen ans Kostümbild rausgehen, tatsächlich.
Kostüm, sorry.
Da Shoutout an
Stimmt,
alle.
Blut
an
ist ja auch Kostüm, ne?
Ja, vor allem ein Tüllrock ist Kostüm. Und da, ich sehe es doch jetzt schon, ich fühle es doch bis hierher, da 3,5 Ankleiderinnen, die schon mit dem Waschzuber direkt am Bühnenausgang stehen und sobald Polly da mit ihrem Rock rausgeflattert kommt, den Rock ihr vom Leib reißen und sofort instant einweichen, damit da überhaupt eine Chance besteht, die Scheiße wieder rauszukriegen.
Sie trägt den auch noch relativ lange. Also das ist nicht Szene, Cut, sie geht raus und zieht sich um, sondern die spielen dann auch noch diese Hochzeitsszene weiter. Das heißt, die tragen diese blutigen Kleidungen, die alle 4 relativ lange.
Oh, ich liebe sowas. Da wurde bestimmt dann mega lange davor, gut, da gibt es natürlich auch Erfahrungswerte, aber da wurde bestimmt voll lange davor so ausprobiert, Material getestet, was für ein Stoff muss das Kleid haben und was für ein Material, was für eine Substanz muss das Blut bestehen, dass man das dann auch schnellstmöglich da wieder rausbekommt. Ich meine, lass es auch mehrere Modelle von dem Rock geben, dass es da 2 vielleicht gibt. Einen Ersatz hat man ja immer, aber man hat jetzt, sie kann nicht jedes Mal einen neuen Rock anziehen. Also das muss schon was sein, was man gut rausbekommt. Rote Beete-Saft zum Beispiel ist dafür immer sehr gut geeignet. Ich weiß nicht, habe ich schon mal erzählt von der einen Inszenierung, wo wir auch so ein kleines Gemetzel dargestellt haben und die Hauptdarstellerin so eine weiße Jacke anhatte, die dann auch voll mit Blut getränkt war und danach immer sofort gewaschen.
Nee, ich glaube nicht. Also, du hast schon von Bluteimern erzählt und von Blutpäckchen, die auf dich geworfen wurden und es überlebt haben.
Selbe Inszenierung tatsächlich, Schatzi. Ja, das war eine blutrünstige Inszenierung. Ich kann es ja jetzt sagen, ist ja längst abgespielt. Die Netzwelt haben wir
Shoutout
damals.
An Alexander Nährlich.
Ja, Alex, Shoutout, falls du das hörst. Lebenslanges Shoutout an dich. Und keine Ahnung, wenn you know, you know. Wenn ihr die Netzwelt gesehen habt, dann wisst ihr Bescheid. Wenn nicht, müsst ihr jetzt leider
an
den
das
Rest
kannst
zusammen...
Das kannst du auch nicht beschreiben.
Ich fürchte, nein. Aber es gibt auf jeden Fall eine... Also, wie beschreibe ich es irgendwie, dass es annähernd jetzt nicht zu crazy klingt. Dieses ganze Stück spielt, wie es ja der Begriff schon sagt, Netzwelt in einer virtuellen Welt. Okay, so, wir sind in einer virtuellen Welt drin. So, und in dieser virtuellen Welt gibt es dann tatsächlich auch eine Szene, wo einer der Darsteller auf eine andere, also nicht der Darsteller, sondern die Figur, eine der Figuren auf eine andere der Figur mit einer Axt losgeht. Und es da eine sehr ästhetische, choreografische Axt-Auseinandersetzung gibt. Und am Ende dieser Choreografie, die Darstellerin tatsächlich diese Axt einmal volle Kanne so in die Mitte ihres Körpers hineingerammt bekommt. Und danach sollte sie natürlich sich komplett einmal in Blut sich selbst tränken. Und dafür gab es tatsächlich den Kniff, dass sie extra für diese Szene so eine Art Jacke angezogen bekommen hat. Also das war, die hat perfekt zu ihrem Kostüm gepasst, auch alles so in weiß. Und das war eine sehr schön extra dafür geschneiderte, wie so ein kleiner Blazer, mehr oder weniger könnte man das bezeichnen. Und in diesem Blazer hinten war extra ein überdimensional großer Blutbeutel präpariert. Das war ungefähr von der Größe, wie so, wenn man Blut spendet oder irgendwie so. So ein Blutspendebeutel, mehr oder weniger von der Größe.
Das wären ein halber Liter.
Genau, kann gut sein. Und der war quasi hinten am Rücken. Und da lief dann ein Schlauch vor zu quasi der Achsel. Also wenn man das trug, endete der dann unter der Achsel. Und das war dann wie so ein kleiner Pumpball. Und wenn die Schauspielerin dann da quasi wie so draufgedrückt hat mit ihrem Arm, hat sich das Blut dann verteilt in dieses Jäckchen. Und da waren dann lauter so einzelne Öffnungen, also wie so eins, wie sagt man, wie so ein Igel, war dann da dieses Blutpäckchen präpariert, sodass es dann in so unterschiedliche Richtungen sich dann das Blut da dann so rausgedrückt wurde und sich dann komplett über dieses weiße Jackett, über diese weiße Jacke dann so verteilt hat. Und man hat sie nur von hinten gesehen und von der einen Seite kam dann so die Axt in sie rein und dann hat sie diesen Blutbeutel so ausgedrückt, so da diesen Mechanismus ausgelöst und dann hat man sie quasi auf der Bühne nur von hinten gesehen, wie dann auf ihrem Rücken sich da ein riesiger Blutfleck immer größer geworden ist. Das war eine sehr faszinierende...
Viel zu realistisch verbrecht.
Ja, das stimmt, auf eine Art, und wir waren ja auch in einer virtuellen Welt und das war aber auf jeden Fall immer die Szene, wo echt immer schon zwei Ankleiderinnen hinter der Bühne mit einem riesengroßen Waschzuber standen und das muss dann alles auch ganz schnell gehen. Die Schauspielerin ist abgegangen, ihr wurde dieses Jackett vom Leib gerissen und es wurde sofort in Wasser eingeweicht und danach, glaube ich, direkt in die Wäsche geschmissen, damit es dann immer wieder rechtzeitig sauber wurde für die nächste Vorstellung.
Ja, mega cool. Also ich dachte mir auch schon, oh ja, da werden die alle schön waschen. Ich meine, wenn das jetzt eine Woche später ist, haben die dafür ja mehr Zeit, aber wenn die da wirklich Freitag und Samstag Dreigroschenoper spielen, dann ist das, also ich meine, die machen das ja eh meistens direkt nach der Vorstellung.
Ich wollte gerade sagen, um jetzt hier da auch einmal kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern, egal ob die nächste Vorstellung in einem Monat ist oder am nächsten Tag, die Sachen werden, da macht keiner Feierabend, bis nicht alles fertig gewaschen und picobello wieder aufgehängt ist. Also das ist ganz krass, da sind teilweise, die Schneiderei ist da wirklich noch bis nach Mitternacht manchmal im Haus, weil die wirklich alles noch waschen müssen, mindestens warten müssen, bis wenigstens aus der Wäsche draußen ist. Gebügelt wird vielleicht dann auch manchmal erst am nächsten Tag dann nochmal, aber die haben richtig noch zu ackern immer nach jeder Vorstellung, weil da alle Kostüme wieder aufbereitet werden.
Ach krass. Ja, übrigens hier mit Blut, es gab noch eine andere Stelle, wo Blut auch vorkam und zwar direkt am Anfang. Da wird ja der Herr, der Bettler vorgestellt und das ist ja dann diese Kommerzialisierung des Bettlertums und dann kommt der Herr Filch da an und wird dann zugeteilt zu einem Kriegsveteranen, der bessere Zeiten gesehen hat. Und die Ausstattung in dem Fall, also er kriegt dann eine Ausstattung von der Firma Peachum und die Ausstattung ist in dem Fall einfach so eine Tarnhose. Und dann tackert ihm Mrs. Peachum einen Orden auf die Brust. Also dann kommt sie da mit so einem Stoffstreifen und einem Orden dranhängt und einem Tacker in der Hand, hält ihm das drauf und tackert einmal hin, er kippt sich Blut drauf, tackert auf die andere Seite hin, er kippt sich Blut drauf. Und
auf
so
die bloße
dran.
Haut?
Ja.
Oh, geil, ich liebe sowas. Das ist wirklich einfach Theater, die komplette Wunderkiste wird ausgepackt. Da muss man sich jetzt natürlich auch fragen, wie haben sie das gemacht? Also das wird ja wohl kein echter Tacker gewesen sein. Ha,
ja, vor
ha,
allem, er hat ein Tackergeräusch gemacht. Also du hast es wirklich krack gehört.
Ja, klar. Ich weiß nicht, wie sie Gott. Da wurde, also entweder wurde es extern eingespielt.
Also klang es nicht.
Vom Band. Genau, oder da wurde halt auch wieder, oh mein Gott, geil, da freuen sich, das ist doch wirklich da, das ist das, wofür man Requisiteurin geworden ist. Da dann irgendwie rauszukniffen, okay, was für eine Apparatur muss ich basteln, dass die klingt wie ein Tacker, aber auf der anderen Seite natürlich nichts rauskommt, sondern da wird wahrscheinlich auf der Rückseite einfach irgendwie Kleber dran gewesen sein, der auf der Haut bleibt oder so.
Mhm. Ja, genau.
Oh, ich liebe sowas. Das ist so richtig Theaterwunderkiste at its best.
Und sehr cool, dann wie das Vehikel, wenn sie dann wieder zur Krönung der Königin zusammenkommen, diese Peachum-Leute, dann hat er nicht nur einen Orden, sondern dann hat er auf einmal so 5, 6 Orden so auf dem ganzen nackten Oberkörper verteilt. Also das ist auch wieder so ein kleines Detail. Und ansonsten fand ich auch sehr cool, dass sie kleineres Ensemble, also nicht so viele Leute, dadurch mehr Kostümwechsel, mehr Rollenwechsel, aber dann auch viel, dass sie dann die Prostituierte, das ist dann eine Rockrolle, also dass der Mr. Peachum gespielt hat, dann auch in Kleid und Perücke und mit Federboa dann eine von den Prostituierten bei Jenny gespielt hat.
Finde so, ich also nur konsequent. Finde ich auch super. Ich finde gerade die Drei-Groschen-Oper bietet sich ja auch voll gut an, irgendwie so ein bisschen genderfluid
ja,
zu inszenieren.
Ganz, ganz krass.
Weil das ja eh, also die unterschiedlichsten, es ist ja sehr divers einfach auch, also generell, auch die Drei-Groschen-Oper, wie sie schon geschrieben ist, sind ja die unterschiedlichsten Menschen, sei es von den, wie nennt sich das hier, Kasten, Sparten, Schichten irgendwie so vertreten. Also das ist ja schon super divers und ich finde, gerade jetzt in der modernen Gesellschaft kann man da die Drei-Groschen-Oper mega gut, super divers besetzen. Da finde ich, ist da nach oben hin keine Grenze.
Ja, ich muss auch sagen, dass dann damit auch nochmal gespielt wurde zum Salomo-Song. Da hast man auch wieder die Szene mit den Prostituierten. Ich weiß gar nicht, ich habe es jetzt gerade ad hoc nicht gefunden. Auf jeden Fall kommt dann Jenny vor und hat quasi zwei Frauen noch dabei, zwei Prostituierte noch dabei. Der eine geht nach links, eine Person geht nach links, die andere Person geht nach rechts. Und dann stellt sich beim Salomo-Song raus, dass auf der rechten Seite der Bühne jetzt dann auf einmal Polly steht. Ne? Sie nehmen dann die Perücken und Kostüme quasi ab. Und auf der linken Seite Mackie. Und ich muss sagen, der hat das so gut dargestellt, dass man nicht erkannt hat, wer er ist. Also er hatte auch ne, die Haare so ganz krass im Gesicht. Aber es war voll der Reveal, auf jeden Fall von meinem Blickwinkel aus, dass das jetzt gerade Mackie ist, weil man das vorher nicht erkannt hat, sondern einfach nur so als Person, die eine Prostituierte spielt und auf einmal ist es Mackie und Polly, die sich dann so gegenüberstehen. In der Mitte ist Jenny, die den Salomo-Song singt. Also das war auch cool. Und
geil.
Da haben sie auch den Vorhang runtergelassen. Das heißt, die standen wirklich einfach nur vorne an der Rampe, dahinter der Vorhang, Spots drauf und dann dieser Aufbau.
Mega geil, ich liebe das. Und da dann doch, also so schlecht scheinen die SchauspielerInnen ja dann nicht gewesen zu sein,
nein,
wenn sie sowas hinkriegen.
Ich sagte doch, die haben richtig gut geschauspielert. Es war nur der Gesang,
der Gesang.
Halt nicht so krass war wie in Düsseldorf. Das ist das Einzige. Die schauspielerische Leistung war mega. Auch die Tiger Brown spielt, ist auch grandios. Die macht das auch richtig, richtig gut. Auch der Mackie ist super. Die Jenny ist, also in Düsseldorf und ja auch im BE, waren die sehr tough angelegt. Und da ist sie relativ verletzlich angelegt. Also nicht diese taffe, krasse Frau, sondern so auf Augenhöhe mit Mackie und dann doch irgendwie als verletzlich. Und sie symbolisch thematisieren sie auch ganz viel diese Fehlgeburt, die sie hat.
Ja, finde ich voll wichtig. Ich finde, Jenny ist voll die wichtige Schlüsselfigur und eigentlich auch voll die coole, interessante Figur. Und die wird voll oft so als so, ja, sie ist halt hier die Zuhälterin und ciao, irgendwie so wird sie dargestellt.
Ja, nee, also in Düsseldorf ist halt quasi, war Jenny halt die krasse Businessfrau, die auch eher so Mackie im Griff hat. So die einzige Frau oder der einzige Mensch, vor der Mackie wirklich Respekt hat.
Ja, wobei das stimmt. So lese ich Jenny auch auf eine Art.
Ja.
Aber halt nicht nur wegen ihrer Businessrolle, sondern auch wegen dem, was zwischenmenschlich zwischen den beiden halt abgegangen ist.
Genau. Und jetzt in Münster war sie halt eher zart angelegt und eben viel das mit der Fehlgeburt und so. Das wird nicht explizit gesagt, aber symbolisch doch dargestellt. Fand ich auch einen sehr coolen, interessanten Blickwinkel auf die Rolle. Und ansonsten gab es auch einigen Glitter. McKeith verbringt die zweite Hälfte des Stücks in einem Glitzer-Smoking. Dem Foto, was ich dir geschickt habe, trägt der Glitzer. Also er trägt immer kein Hemd, sondern irgendeinen Sakko mit irgendeiner Hose und hat Money fake tätowiert über dem Bauchnabel. So,
Gangster-Tattoo. Geil. Da kommen dann noch so kleine Kabarett-Vibes mit rein. Money makes the world go round, the world ja. go round.
Und dann tatsächlich haben wir überlegt, ob es eine kleine Hommage ans BE ist. Beim zweiten Drei-Groschen-Finale, da singt ja erst Mackie alleine und dann geht der Vorhang in der Mitte auf, da ist dann das Ensemble und er stellt sich dann dazu und ganz am Ende davon werfen sie goldenes Konfetti. Da holt er, und ich weiß gar nicht, wer das andere ist, holen goldenes Konfetti aus der Tasche und wirft so ein bisschen goldenes Konfetti hoch. So, aber im Ensemble, dann hat er irgendwie auch so Mr. Peachum dieses goldene Konfetti über den Kopf gesprenkelt. Ich bin mir sicher, dass das nicht in der Inszenierung war, aber die haben halt Scheiß gemacht.
Oh, interessant. Da würde ich ja fast einmal kurz in Münster anrufen und fragen, Leute, jetzt sagt mal hier Butter bei die Fische, weil es kann beides sein. Es kann natürlich sein, dass es wirklich intertextuell ist und es liegt jetzt auch nicht so fern, dass irgendwer da halt in den letzten Jahren auch mal kurz in Berlin war und sich hier die drei Groschen-Oper am BE angeschaut hat.
Das Knickebeinchen, wie bescheuert das ist, dass Knickebeinchen McKeith da goldenes Glitter auf sich selber und in den Flügel wirft.
Genau, also das ist auf jeden Fall viel, also die Theaterwelt ist ein Dorf und das Berliner Ensemble ist jetzt nicht die kleinste Kneipe in diesem Dorf. Das heißt, es kann gut sein, dass da viele, viele schon eingekehrt sind, auch Beteiligte an dieser Drei-Groschen-Oper-Inszenierung in Münster. Und das ist echt auf eine Art dann wie eine, sagen wir es, Verarsche sein soll, das da irgendwie aufzugreifen. Auf der anderen Seite kann es aber genauso sein, dass das einfach ein Moment ist, der danach schreit, dass da mit Glitzer geworfen wird und das ist einfach aus Versehen das Gleiche, zwei Dumme, ein Gedanke war und dass da mehrere Leute zur selben Szene die gleichen Ideen haben.
Ich meine, du könntest ja jetzt nicht behaupten, dass du nicht auch ein Fan davon wärst, goldenes Glitter um dich zu werfen.
Also ich sag mal so, in allen Inszenierungen, falls man das so nennen kann, die es in meinem Leben bisher gab, da wurde auch viel mit goldenem Glitzer gearbeitet. Dafür stehe ich mit meinem Namen.
Ja, also goldenes Konfetti ist auf jeden Fall am Start. Und wenn wir beim goldenen Konfetti bleiben, muss ich auch sagen, die Abschlussszene ist nochmal richtig gut. Denn Mackie wird aufgehängt, etc. Dann auch hier von wegen die Pannen mit dem Pferd in der Uraufführung etc. Da haben sie es wirklich so gemacht, dass Tiger Brown quasi zum Boten wird und dann die Platte, also alle außer Mackie, ein menschliches Pferd formen, wo dann quasi sie da als Bote dahinter steht und vorliest. Aber es ist wirklich, dass sie aus den Menschen ein Pferd formen. So vorne mit dem Kopf und dann werfen sie hinten auch Pferdeäpfel raus und so und sich dann bewegen und wiehern als Pferd, als menschliche Skulptur. Auch eine richtig coole random Idee, die aber auch sehr schön ist. Und dann am Ende geht wieder in der Mitte der Vorhang auf und dann kommt ein aus einem Gestell gebautes Piratenschiff raus. Sie schwenken schwarze Segel, schwarze Flaggen. Es wird von Polly geführt und McKeith ist die Galionsfigur. Es ist quasi unten ein goldglitzernder Meerjungfrauenkörper und dann setzt er sich dahin, dass quasi so ein Oberkörper da mit abschließt und hält sich oben fest. Das heißt, Mackie ist dann am Ende die goldene Galionsfigur des Schiffs, des Piratenschiffs und Polly führt das Piratenschiff, was wieder so ein wunderbares, absurdes Ende ist, wo man so der Brecht und der V-Effekt nochmal, das hat hier nichts mit Realität zu tun und seht ihr, wie lächerlich das eigentlich alles ist und lass es uns nochmal raushauen.
Ich liebe alles daran, also es klingt nach einer Inszenierung nach meinem Geschmack, muss ich ganz ehrlich sagen.
Auf jeden Fall. Ja, sie hat uns auch richtig gut gefallen. Und was ich auch sagen muss, dass die in Münster für unseren Geschmack die allerbesten Musiker hatten. Von allen drei Inszenierungen, die wir bis jetzt gesehen haben, war Münster musikalisch Also von den Musikern am besten.
Ja, siehste mal. Und das ist auch nicht zu verachten.
Das ist für uns absolut nicht zu verachten. Dieses Mal auch eine weibliche Dirigentin und Pianistin. Und die war wahnsinnig gut. Also was die da noch dazwischen improvisiert hat, die hat auch, ich meine, das ist jetzt vielleicht ein Franzi-und-ich-Ding, die hat auch richtig, richtig gut dirigiert. Also du hast am Dirigat exakt ablesen können, was sie jetzt gerade für eine Stimmung und was sie für eine Betonung erwartet. Was für uns als Musikerinnen natürlich krass ist mit diesem, boah, das Dirigat ist so gut. Ich sehe genau, was sie gerade will. Ja, dabei dann, ne, Dirigat und dann noch irgendwie Jazz improvisiert am Klavier. Und man hat halt auch gemerkt, dass die Musiker, dass das alles Jazzmusiker waren. Na, das hast du am BE und auch in Düsseldorf, das waren alles sehr, sehr gute Profimusiker. Aber die waren halt sehr, alle sehr by the book und wie Kurt Weill es halt geschrieben hat. Und das waren jetzt halt wirklich Jazzmusiker, die dann auch mal ein bisschen mehr Slang und nochmal wissen, wie sie jetzt die Töne ein bisschen verbiegen können. Und das war richtig geil, musikalisch.
Oh, cool. Das ist also wirklich, ich liebe ja auch die Musik der Dreigroschenoper. Und das mit guten MusikerInnen ist wirklich, wirklich auch nochmal echt on top. Deswegen, jetzt hast du mich richtig. Ich bin kurz davor, in den Zug nach Münster zu steigen und mir die nächste Aufführung anzuschauen.
Ja, die nächste Aufführung ist in der nächsten Spielzeit. Jetzt am Samstag war die letzte Aufführung für diese Spielzeit.
Oh, krass. Ihr habt quasi wirklich die Derniere der aktuellen Spielzeit gesehen.
Ja. Genau.
Wow, alles klar. Wir sind Wiederaufnahme. Wir sind am Start, würde ich mal sagen.
Sehr gut. Und was ich auch noch abschließend sagen muss, das war in Düsseldorf auch so, aber ich finde es bei denen noch krasser, dass man sieht, wie sehr die mitwirkenden SchauspielerInnen, wie großen Spaß sie haben, dieses Stück zu spielen. Also wie cool sie das finden und, ne, also das ist ja dann nochmal, wie kommen sie zum Applaus und wie hampeln sie dann noch über die Bühne und mit der Musik und das war, du hast wirklich gemerkt, dass die alle da richtig Bock drauf hatten und richtig Spaß haben, das zu spielen und das, man hatte wirklich das Gefühl, sie stehen hinter dieser Inszenierung, finden das total toll und spielen das mit richtig krass viel Freude. Und tatsächlich sind wir aus Zufall, haben wir uns die Einführung angeguckt, die eine Dramaturgieassistentin gemacht hat, die dann auch sagte, dass sie in dieser Inszenierung den Ansatz gefahren haben, das sehr von den Schauspielern aus, also mit den Schauspielern zusammen zu inszenieren. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, aber man hat richtig gemerkt, die hatten Bock, die fanden es toll, die hatten richtig Spaß an dem Abend. Und manchmal merkt man auch, dass Schauspieler sich gerne ihren Applaus abholen, aber das ist jetzt nicht der spaßigste Arbeitstag ihres Lebens war.
Meinst du, dass man das bei anderen Inszenierungen manchmal merkt?
Bei anderen Inszenierungen kann man das merken, dass die natürlich freut sich jeder Schauspieler über seinen Applaus und jeder Schauspieler holt sich gerne seinen Applaus ab und Verbeugung und macht das. Aber es ist nicht immer dieses, boah, ich habe ein Grinsen im Gesicht und ich freue mich, ich habe richtig Spaß gehabt, das jetzt hier abzuliefern. Und das Gefühl hatte ich da auf jeden Fall.
Ja, das stimmt. Vor allem, weil du ja auch ungefähr dich jetzt mit dieser Spezies der SchauspielerInnen auch ein bisschen besser auskennst. Also würde ich natürlich auf jeden Fall auch sagen, das gibt's. Es gibt Stücke, die man super gerne spielt und wo man danach einfach total happy ist. Und es gibt Stücke, am Theater würde man sagen, man geht Holz hacken. Und Holzhacken geht man, wenn man gar keinen Bock auf die Scheiße hat und das Stück halt einfach spielen muss, weil es steht im Spielplan, man wird dafür bezahlt und jetzt wird das heute Abend halt disponiert,
dann halt
auch muss man halt da durch.
Am Ende des Tages
ist es auch ein Job.
Man kann seinen Traumjob machen und man hat immer einen Teil an dem Job, den man scheiße findet. Und dann ist es ja vielleicht im Schauspiel auch nochmal, dass man dann auch einfach eine Rolle oder ein Stück hat, wo man oder eine Inszenierung hat, wo man sich denkt, na gut.
Absolut. Es steht und fällt generell, wobei, also Proben ist ja nochmal was ganz anderes, was ja eigentlich auch noch den größeren Arbeitsalltag von Theaterschaffenden ausmacht und eigentlich immer je nachdem, was für eine Produktion man gerade probt, so läuft dein Leben. Also entweder du hast eine gute Produktion, wo alles flauschig ist, dann hast du ein gutes Leben, oder du hast eine Scheißproduktion, wo einfach gerade alles Todes ist, weil Regie, Diktator, Arschloch am Start oder sonst was für eine Kacke, dann hast du ein ganz, ganz schlimmes Leben. Aber es gibt zum Beispiel auch Stücke, die Proben Horror und man spielt es am Ende aber dann doch irgendwie gerne. weil die Inszenierung dann doch geil ist. Oder auch, naja, umgekehrt gibt's schon auch, dass die Proben okay waren, halt nicht so doll wehgetan haben, aber man es dann auch nicht so gerne spielt, weil es halt vielleicht auch ein bisschen lame ist oder so. Aber ja, es gibt es halt wirklich Stücke, die voll gehypt werden, auf die man Bock hat, und Stücke, wo man halt Holz hacken geht. Absolut. Und so ja, wie es klingt, haben die KollegInnen da in Münster an dem Abend nicht Holz gehackt.
Nein, haben sie auf jeden Fall nicht.
Oder sondern die haben eher Erdbeeren gepflückt oder sowas.
Ja, Schokofondue gegessen. Also das hat nochmal richtig, richtig Spaß gemacht, wie sehr sie dann auch Spaß hatten. Und natürlich dieses Schlussbild, ne? Wenn dann Mr. Peachim da auf einmal in Rio de Janeiro Karnevalskostüm da rumrennt, der hat das auch sehr gefühlt. Der hatte auch sehr viel Spaß an diesem Outfit.
Das geil. Ist
alles super. Und natürlich, jetzt habe ich das gar nicht mehr so ausgeführt mit diesem Bühnenbild, da haben die wirklich immer so Elemente in der Mitte noch gehabt. Einmal hatten sie einfach einen LKW, einen offenen LKW, den sie da rausgefahren haben. Also es war kein LKW, aber es sah aus wie ein LKW, wo sie dann die Möbel abgeladen haben für die Hochzeitsszene mit dann schön einem Nummernschild, wo einfach Mackie drauf stand und so.
Oh, ja geil, also, aber auch, ich liebe das so Details. Cool. Also auch ein sehr so multifunktionales Bühnenbild, das mag ich auch immer gerne. Und dann halt mit so Details, das ist natürlich immer geil. Ja, Bombe! Leute, vergesst Marseille, ich bin wirklich einfach kurz davor, ich bin jetzt hyped. Ich will nach Münster, auf nach Münster, Schatzi.
Ja, und noch ein kleines, großes Shoutout an das Theater Münster, die einen sehr, sehr großen Aufwand betreiben, wie ich das jetzt sehe, inklusiv zu sein. Also die haben eine Aktion, das nennt sich Theater, aber entspannt. Theater entspannt, wo sie Stücke, sie spielen jedes Stück irgendwie damit. Da wird das Stück gespielt, aber du darfst dich im Zuschauerraum bewegen, du darfst laut sein, also falls man irgendwie körperliche Einschränkungen hat oder, was weiß ich, autistische Menschen oder Menschen mit Behinderung. Das heißt, du darfst dich im kompletten Theaterraum, du darfst dich im kompletten Haus quasi im Zuschauerraum bewegen. Nur die Bühne ist tabu, aber es muss keine Stille gehalten werden, es muss nicht auf dem Platz sitzen geblieben werden, sondern jeder darf es angucken, wie es für ihn möglich ist. Finde ich grandios. Sie haben auf ihrer Webseite ausführlichste Warnungen, Content-Warnungen, was ich auch toll finde. Jetzt nicht so plakativ, aber man kann es überall aufklappen. Sie haben für jedes Stück, dass ein Schauspieler so erklärt, worum es geht. So mit diesem Theater entspannt, hey, darum geht's, das kommt auf euch zu. Und was jetzt dieses in der Drei-Groschen-Oper hatten, da hat extra die Inklusionsbeauftragte, das Theater hat eine Inklusionsbeauftragte, die gesagt hat, das ist jetzt eine Premiere, das ist das allererste Mal, dass sie ein Theaterstück mit Audiodeskription zeigen. Das heißt, sie haben zwei Audiodeskriptorinnen hinter der Bühne sitzen und Menschen mit Sehbehinderung, die im Theater waren, die dann die Technik dafür bekommen haben und das Theaterstück mit Audiodeskription gucken könnten. Und das machen sie jetzt, das wollen sie jetzt dann kontinuierlich auch weiter einführen. Also einfach Shoutouts an Stadttheater Münster für ihre Inklusionsbemühungen, weil das ist alles ziemlich geil.
Oh Gott, ich bin schockverliebt. Ich muss nach Münster. Was ist das für ein Haus? Alter, das ist ja crazy. Also für die Audiodeskription würde ich mich natürlich auch sofort anbieten. Das ist ja einfach nur geil, ein Theaterstück live audio-transkribieren zu dürfen. Das ist ja einfach nur der Burner. Und das mit diesem Theater aber entspannt, also das ist wirklich, das ist krass. Vor allem, weil ich mir vorstelle, was ich schon für Tobsuchtsanfälle hinter der Bühne erlebt habe, wenn SchauspielerInnen aus dem Ensemble sich in ihrer Konzentration eingeschränkt gefühlt haben, wenn halt irgendwie in so einer Sonntagnachmittagsvorstellung irgendwer von den AbonnentInnen dann halt leider eine Tram nach einem Kaffeeklatsch verpasst hat und dann nachträglich noch in den Saal eingelassen wurde und dann, wenn die Tür aufging, halt leider, weil es ja noch Tageslicht war, da so ein bisschen Helligkeit reinkam, Da haben sich dramatische Szenen abgespielt, Schatzi. Alleine, wenn sowas wie Nacheinlass da das komplette Ensemble aus der Fasson bringt und das zu Krisensitzungen führt. Und ich meine, ich will das jetzt nicht klein machen, natürlich irritiert das, aber deswegen finde ich es umso krasser, dass die sagen, nee, klar, wir machen das. Und klar, es ist vielleicht nochmal was anderes, wenn man drauf eingestellt ist, als wenn man eigentlich denkt, ich spiele genau, jetzt hier ja, in meiner Bubble das Stück runter und dann plötzlich geht da hinten links irgendwo die Tür auf und Tageslicht kommt rein und du bist completely irritiert, als wenn einfach Halligalli von Anfang an ist. Aber es ist schon krass. Es ist wirklich krass, wenn man sich vorstellt, dass man da wirklich dann trotzdem das Stück spielt mit voller Hingabe, so mit allen Verabredungen und halt einfach währenddessen doch, ich nenne es jetzt halt mal auf eine Art Halligalli, im Zuschauerraum ist. Und damit mache ich ja niemandem im Zuschauerraum einen Vorwurf, aber ich weiß ja selber, wie manche Menschen drauf sind, die halt auf eine Art autistisch sind oder hyperaktiv oder sonst wie, jetzt sich nicht die ganze Zeit auf ihren Plätzen halten können oder halt irgendwie mit Ticks haben oder kann ja alles sein und da halt laut sind oder so. Das ist schon, also da dann, also im wahrsten Sinne des Wortes in der Rolle zu bleiben, ist krass.
Ja, aber Kudos, dass sie das machen. Also ich weiß nicht, wie das, vielleicht ist es auch, ne, dass die Leute da schon sitzen, aber es gibt halt, du hast immer die Option, es ist anerkannt und so, wenn man sich bewegen muss, wenn man irgendwie raus muss, soll man das machen. Ich habe übrigens gesehen, wenn man weiter scrollt, es gibt auch noch für jedes Stück eine Erklärung, was passiert in DGS, weil sie die Inklusion noch nicht weit genug getrieben haben.
Oh, Münster, wirklich. Ich bin wirklich schockverliebt. Mir fehlen die Worte. Das ist hier einfach der Burner. So, Leute, so geht Theater heute. Ich liebe alles daran. Ja. Wie cool ist das? Und andere sagen einfach, naja, die Gesellschaft ist ja noch nicht so weit mit der Diversität und der Inklusion. Warum sollten wir es dann als Theater sein? Nein, das Theater kann vorangehen. Guckt euch Münster an. So geht das. Oh, wie geil ist das? Ich liebe alles daran.
Ja, richtig cool,
okay,
oder?
Okay, ich will dahin. Ich will dahin auf jeden Fall. Ich bin dabei.
Genau, wir können sonst noch hier kleine Shoutout. Die Regie ist von Sebastian Schuk. Die musikalische Leiterin heißt Bettina Ostermeier. Bühne ist von Jan Frese. Kostüm Nicole Zielke. Und die Hauptdarsteller sind, der Mackie ist auf jeden Fall Julius Janosch Schulte. Das ist ein sehr hübscher deutscher Name.
Und Polly ist Else-Marieke
DeVos. Else-Marieke DeVos, ja. Genau. Also, ja, Shoutout-Empfehlung, wenn ihr in der Nähe seid. Nächste Spielzeit, Theater Münster, Dreigroschenoper.
Meet us in Münster, wir werden auch da sein. Definitiv.
Ich glaube, ich habe für Laura gute Werbung gemacht.
Ich bin sowas von hyped jetzt, ohne Scheiß. Ich rufe da direkt morgen an und frage, wann die nächste, okay, der wahrscheinlich wird da noch nicht annähernd was disponiert sein, wann die nächsten Vorstellungen, nächste Spielzeit sind. Ich will Tickets. Ich will erste Reihe. Auf jeden Fall.
Ich muss sagen, das Theater ist nicht so groß vom Raum, deswegen haben die aber 3 Ränge. Und das ist richtig cool. Also da kannst du so richtig von oben runter gucken. Und weil das Theater aber nicht so lang ist, bist du trotzdem noch relativ nah an der Bühne dran.
Ja, geil. Und wo saßt ihr?
Im ersten Rang, so auf der Seite, zweite Reihe. Aber da konnte man quasi rechts einfach perfekt unter dem Gestänge auf die Bühne gucken.
Hm. Ja, wahrscheinlich sieht man dann von überall eigentlich relativ gut, wenn es so klein ist. Aber viele Ränge kannst du, egal wo du sitzt, du wirst nie zu weit hinten sitzen. Und auf jedem Rang hast du dann auch gute Sicht. Eigentlich ist es gut gelöst.
Ja, auf jeden Fall. Schönes Haus.
Geilo. Okay, Münster, I'm ready.
Schatzi kommt für den Glitzer-Smoking.
Aber sowas von. Ich werde auch Glitzer anziehen. Ich komme im Partnerlook.
Yes. So, Schatzi. Hätten wir das, habe ich jetzt all meine Begeisterung für die Dreigroschenoper nochmal ausleben dürfen? Hast du die passende Quizfrage dazu?
Aber sowas von, Schatzi. Ich bitte dich. Ich habe die perfekt passende Quizfrage heute mal wieder am Start. Endlich, Leute, Halleluja, das neue Zeitalter bringt doch endlich wieder alte Traditionen mit sich mit. Keine randomisierten, absolut komplett kontextbefreiten Quizfragen mehr. Nein, heute bin ich perfekt vorbereitet. Denn, Schatzi, was ist quasi, wenn die Dreigroschenoper die Königsdisziplin des Theaters ist? Was ist dann quasi das Pendant dazu in der Serienwelt?
Grey's Anatomy? Keine Ahnung.
Fast, Schatzi, fast. Es fängt auf jeden Fall auch mit G an.
Ich weiß es nicht.
Ich sag's dir, Grey's Anatomy, Game of Thrones, see no difference.
Ah, ja, na gut.
Oder wie man im Volksmund ja eher sagt, Game of Thrones. Genau. Deswegen, Schatzi, da wir uns ja heute schon in der Königsloge der Kunstwerke befinden, theatral gesehen die Dreigroschenoper, habe ich quasi das serientechnische Pendant dazu mitgebracht und habe keine geringere Quizfrage für dich dabei als eine Game of Thrones-Frage.
Eine Game of Thrones-Frage, alles klar, hau raus.
Hast du, ich habe das ja nie gesehen, ne? Ich habe absolut gar keine Ahnung. hast du den Dolch in der einen Hand und die Krone in der anderen und die
du hast keine Ahnung von Game of Thrones, du weißt nicht mehr, worum es geht. Die Drachen am Start.
Drachen, oh. Aber da schneit's doch auch immer so viel. Hast du die Schneemassen hinter dir?
Ja, aber nur im Norden. Nur hinter der Mauer.
Dann kenne ich, glaube ich, nur Aufnahmen von hinter der Mauer. Nun ja, egal. Also, dann bist du perfekt vorbereitet für deine jetzige Quizfrage. Um bei der Produktion der Fantasy-Serie Game of Thrones Kosten zu sparen, A. Wurden alle essbaren Requisiten in der Filmkantine verarbeitet? Oder B. Bestanden die Umhänge der Nachtwachen aus Bettvorlegern? Oder C. Durften Texte nur in Schriftgröße 9 ausgedruckt werden? A, B oder C, Schatzi, womit hat hier Hollywood oder wer immer hier Game of Thrones produziert hat, womit haben die hier Kosten gespart? Requisiten recyceln, Kostüme DIY-mäßig herstellen oder Papier, Textpapier sparen?
Also Game of Thrones ist jetzt nicht bekannt für gutes Essen. Außer es gibt wohl einmal eine Hochzeit, wo einfach aus Menschen dann Pasteten gemacht werden. Ich hoffe, das haben sie nicht recycelt in der Kantine. Das mit Schriftgröße 9 würde ich einfach irgendwie als Körperverletzung für alle Beteiligten bezeichnen. Als Grafikdesignerin, also 9 ist wirklich, wirklich, wirklich schon klein. Also 12 ist ja normale Schriftgröße und das ist reicht dann auch. Also alles darunter wird einfach zu anstrengend zu lesen. Deswegen würde ich das durchaus sehen, dass da Leute einfach Bartvorleger als Umhänge getragen haben. Das kann ich als durchaus leidenschaftliche Näherin und auch längere Cosplayerin bestätigen, dass da durchaus mal zu Dingen gegriffen wird, die nicht ganz so orthodox sind. Ich besitze auch ein Cosplay, da habe ich keinen braunen Stoff gefunden, dann habe ich einfach im Bauhaus einen braunen Vorhang gekauft und daraus dieses Kostüm genäht. Also alles ist möglich. Deswegen ist es jetzt für mich am naheliegendsten zu sagen, wir brauchen da was Flauschiges, Graues. Alles klar, Bartvorleger it is. Wird auch ein bisschen rausgekämmt und fertig.
Alles klar, Schatzi hat sich hier nach sehr klugem und intelligentem Ausschlussverfahren für Antwortmöglichkeit Nummer B entschieden. Ich hätte mich auch auf eine ähnliche Art und Weise genähert, nur noch mit anderen Hardfacts, Schatzi. Und zwar einmal A. Ich weiß ja nicht, mit wem du verwandt bist, aber eigentlich müsstest du inzwischen auch intravenös verinnerlicht haben, dass Requisite nicht gegessen werden dürfen, Schatzi. Eine der obersten Regeln direkt nach
Pfeifen.
Naja, außer
von den Schauspielern auf der Bühne.
Ja, genau. Nee, also das ist wirklich ein ungeschriebenes Gesetz, dass Requisiten eigentlich nicht angerührt werden dürfen von externen Personen, außer die, für die es dann szenisch bestimmt ist, also essbare Requisiten. Und da muss ich auch gleichzeitig dazu sagen, wenn man sich das mal realistisch vorstellt, beim Film. Egal, also ich habe nämlich dann auch gehört,
so viel Essen haben
dabei,
die gar nicht.
Nee, tatsächlich wurde dann auch aus diversen doch Menschen, die sich mit Game of Thrones doch besser auskennen, gesagt, dass es da auch wohl Szenen gibt, wo krasse Gelage dargestellt werden und da wohl dann doch wieder sich die Tische beugen vor lauter Sachen, die da aufgefahren werden. Aber ich sag's nochmal, beim Film. Leute, stellt euch das mal realistisch vor, bis da eine Szene abgedreht ist.
Ja, das ist alles schon schlecht und hart.
Lag da alles, was da aufgetischt wurde, sei es Weintrauben, Käse oder Brotlaibe, die lagen da bestimmt schon 3 Stunden überhaupt, während Licht aufgebaut wurde und die restliche Technik eingerichtet wurde und die Schauspielenden da kurz geprobt haben. Dann liegt es da mindestens nochmal 2 Stunden im prallen Scheinwerferlicht, während drumherum gespielt wird und sämtliche Schauspieler da einmal ihre Speichelergüsse darüber verteilen, wenn sie da emphatisch reden. Und danach, nachdem das alles einmal voll gesabbert wurde und 5 Stunden lang irgendwo im Scheinwerferlicht vor sich hin gebrutzelt hat, dann soll das noch serviert werden. Also das war für mich wirklich einfach absolut nein.
Dann lieber die vegane Wurst mit Kartoffelbrei, ne? Das ist Highlights.
Und Senf und Sauerkraut. Oh Gott, das sind die Anti-Catering-Goals. Ich sag es dir. Ich weiß jetzt auch nicht, wo Game of Thrones hier gedreht wird, aber in Deutschland, ich meine, ja.
Kroatien teilweise.
Ah, okay. okay, gut, ich kenne mich nicht mit den Hygienevorschriften in Kroatien aus, aber ich meine, in Deutschland, auch wenn das Catering da manchmal unterirdisch sein kann, aber es gibt Hygienestandards, nämlich dass vollgesabbertes, 5 Stunden im Scheinwerferlicht rumgegammeltes Essen nicht mehr serviert werden darf. So, deswegen hätte ich A auf jeden Fall auch ausgeschlossen. C, dachte ich direkt, ich meine, gut, okay, in der Kunstwelt ist auch vieles noch nicht allzu progressiv, vor allem progressiv. Trotzdem gehe ich inzwischen vermehrt davon aus, dass Textbücher doch auch gar nicht mehr so unbedingt so oft gedruckt werden müssen, sondern dass da auch vieles einfach digital passiert und da auf dem Tablet dann der Text gelernt wird oder die Textbücher nicht mehr per Post an alle verschickt werden, sondern halt per E-Mail. Und dann ist es dir selbst überlassen, ob du es dir halt dann mal auch noch ausdruckst oder nicht. Also deswegen hätte ich 9 auch kategorisch ausgeschlossen. Und bei B stimme ich dir absolut zu. Ich kenne reihenweise Leute, die komplett dazu stehen, dass sie sagen, sie nähen sich ihre Schlafanzüge ausschließlich aus Bettwäsche von Ikea.
Ja, ist billig. Also was du da an hübschem, bedruckten, stabilen Stoff für den Metapreis gerade im Sale bekommst, lohnt sich.
Ja, also hier auch Lifehack an euch alle, wenn ihr irgendwie günstigen, schönen Stoff wollt, geht nicht in irgendeinen Stoffladen oder wenn sie das Kurzwarengeschäft oder wie das Zeug heißt und kauft euch da für 100 Euro ein halben Meter, sondern geht einfach zu Ikea und kauft euch Vorhänge und Bettwäsche und ihr habt genauso viel für weniger Geld. So, und ob wir wirklich richtig liegen, Schatzi, erfahren wir, wenn ich jetzt hier einmal diesen Artikel aufrufe, im Horizon, in horizont.net. Keine Ahnung, was das für ein Portal sein soll, aber dort habe ich die Lösung gefunden, die ich euch jetzt folgendermaßen rezitieren werde. Schatzi, halt dich fest. IKEA. So lustig reagieren die Schweden darauf, dass GOT-Kostüme aus ihren Teppichen bestehen. Die
Serie ich hab sogar den Teppich vor Augen. Den IKEA-Teppich.
Oh, herrlich. Die Serie Game of Thrones bringt sowohl hierzulande als auch im Ausland stetig Rekordquoten. Angesichts der hohen Produktionskosten
bis zur
wäre
letzten
alles...
Staffel.
Die hat schlecht abgeschnitten, oder was?
Die war schlecht.
Flop.
Die Leute sind sehr
enttäuscht.
Ja,
es war, glaube ich, taktisch, damit den Leuten der Abschiedsschmerz leichter gemacht wird. Ist nur meine Meinung. Ich habe keine einzige Folge gesehen, Leute. Angesichts der hohen Produktionskosten wäre alles andere auch fatal. Die 6. Staffel soll 100 Millionen Euro gekostet haben. Okay. Wow. Doch bei den Kostümen muss es offenbar nicht immer das teuerste Material sein. Wie die Chefkostümdesignerin Michelle Clapton jetzt in einem Talk verriet, besteht der Code von Hauptcharakter Jon Schnee? Keine Ahnung. Original Jon Snow steht da irgendwie da?
Ja.
Ich habe absolut keine Ahnung, Leute. Nicht aus echtem Fell, sondern aus einem...
You know nothing, Jon Snow.
Ja,
das hast du schon mal
genau
gehört.
Nee, nicht mal das, aber was ihr jetzt alle wisst, ist, dass dieses Dings nicht aus echtem Fell besteht, sondern aus einem, ganz genau, IKEA-Teppich.
Ja, ich sehe es vor mir, wirklich.
Es ist so crazy. Das überrascht nicht nur GOT-Fans, sondern auch den Möbelriesen, der aus der News einen Marketing-Gag macht. 39,99 € kostet der flauschige Teppich Skold bei IKEA, den die Kostümbildner von Game of Thrones mit Lederriemen und Schnitten filmtauglich machen. Dass die Teppiche noch einen anderen Zweck als die Bedeckung von Fußböden erfüllen und in der beliebten Fantasy-Serie vorkommen, wusste der Möbelriese offensichtlich selbst nicht. Der griff die News über das ungewöhnliche Kleidungsstück prompt in einem Facebook-Post auf. Das Bild, also von diesem Post, zeigt 3 IKEA-Mitarbeiter, die sich über ihre gelben Mitarbeiter-T-Shirts ebenfalls Teppiche als Capes umgeschwungen haben. Dazu kommentiert das Möbelhaus: Der Winter naht. Falls das auch ein Game of Thrones-Zitat sein sollte,
Winter's
you're welcome.
Coming, Schatzi. Winter's coming.
Winter's coming, sage ich dazu nur. Der Facebook-Post
wirklich,
sammelte schon...
Okay, du hast jetzt bewiesen, dass du einfach keine Ahnung hast.
Quod erat demonstrandum, Leute. Der Facebook-Post sammelte schon reichlich Interaktionen. Bislang zählt das Foto mit der Nachtwache, okay, das scheint wohl auch irgendein Zitat zu sein, I have doch no idea, über 10.300 Reaktionen und mehr als 1.400 Kommentare. In einem anderen Post positionierte sich IKEA als inoffizieller Ausstatter. der Serie. Mic Drop.
Sie haben da halt auch Kostüme gemacht. Ganz jetzt der Designer dieses Teppichs. Bei IKEA wird ja immer dazu gesagt, wer das designt hat. Kann sich diese DesignerInnen von IKEA jetzt draufschreiben, dass auch, ja, auch bei Game of Thrones.
Costume Design Game of Thrones. Geil. Ich liebe sowas, ja. Ich finde, das passt perfekt auch, das rundet unsere Folge heute perfekt ab. Von den geilen Ideen der Drei-Groschen-Oper-Inszenierung zu den mindestens genauso geilen Kostümideen bei Game of Thrones. Einfach für alle, die jetzt hier alle 6 Staffeln durchgebinged haben oder wie viele es war.
7.
Think about it. Denkt doch mal drüber nach, dass ihr da die ganze Zeit irgendwelche IKEA-Teppiche angeschaut habt.
Ja, also tatsächlich, das Produktionsbudget, was Kostüm angeht, war nicht so groß. Denn es gibt doch eine Szene, da steigt einer auf ein Pferd auf. Und die haben wohl Gummischwerter gehabt, damit sie sicher auf ein Pferd aufsteigen können. Und du siehst halt beim Aufsteigen, wie dieses Gummischwert so eine Laola-Welle macht. Oh Gott, wie kann man sowas veröffentlichen?
Alter, wo sind denn die 100 Millionen Dollars hier hin, wenn die da nur IKEA-Teppiche und Gummischwerter benutzt haben? Also, das verstehe ich ja mal gar nicht. Haben die etwa ihre Leute gut bezahlt? Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee. Weiß ich, frag HBO.
Sie
haben auch sehr viel Geld damit eingenommen.
Ja, das würde ich auch mal sagen. Alles andere wäre ja super traurig. Ja, Winter's coming, sage ich dazu nur, Leute.
You know nothing, Laura.
I have less than no idea. In diesem Sinne, Leute. Ich gehe jetzt mein Hotel stornieren. Das muss ich jetzt wirklich akut machen. Das werde ich jetzt im vollen Bewusstsein machen, dass ich hier das ins Wasser fallen lasse. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dafür werde ich andere geile Sachen planen fürs kommende Wochenende. Und wenn ihr noch lustige Unternehmungstipps für mich habt, dann schreibt sie mir einfach. Ansonsten wish me luck, dass mein Reisekarma dann jetzt dann auch wirklich, dass ich mit diesem Move mein Reisekarma dann auch jetzt langsam wieder besänftigt habe.
Ausmanövrierst.
Ja, wirklich. Ich hab's ausgedribbelt. Ich hab mich bezwingen lassen. Ich gehe in die Knie. Ich zieh mich zurück. Reisekarma, du hast es mich gekriegt. Jetzt ist auch langsam wieder gut. Ich würde mal sagen, jetzt sind wir quitt. Reisekarma, wir sind quitt. In diesem Sinne, Leute, Winter's coming. Ich mache mir jetzt noch einen kleinen Tee. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Und dann ist hier schon wieder Sommersonne, Sonnenschein im frühlingshaften Berlin. Und ich freue mich jetzt schon drauf, dann an der Spree entlang zu wandeln. Wer braucht schon das Mittelmeer, wenn man auch die Spree haben kann? In diesem Sinne. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.